Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Herr Jesus Christus, du weißt, was wir von zu Hause mitgebracht haben, was uns jetzt ablenken könnte, auf dein Wort zu hören. Wir bitten dich, wehre dem und schließe uns dein heiliges Wort auf. Amen. Liebe Gemeinde, als 1544 die Weihe der Schlosskapelle in Torgau anstand, eröffnete Martin Luther mit den Worten: Meine lieben Freunde, wir sollen jetzt dies neue Haus einsegnen und weihen unserem Herrn Jesu Christo, welches mir nicht allein gebührt und zusteht, sondern ihr solltet auch zugleich an dem Sprengel und das Räucherfass greifen, auf das dies neue Haus dahin gerichtet werde, dass nichts anderes darin geschehe, denn dass unser lieber Herr selbst mit uns rede durch sein heiliges Wort und wir wiederum mit ihm reden durch Gebet und Lobgesang. Darum, damit es recht eingeweiht und gesegnet werde, wollen wir anfangen, Gottes Wort zu hören und zu handeln. Ja, deshalb wollen wir auch heute dieser Aufforderung unseres Reformators nachkommen am Kirchweihfest in Niederlichtenau, auf Gottes Wort zu hören und zu handeln. Es ist uns heute ein Abschnitt aus dem ersten Johannesbrief als Predigtext gegeben. Die Johannesbriefe werden dem Jünger und Apostel Johannes zugeschrieben, obwohl er nirgend als Verfasser genannt wird. Die Datierung der Briefe ist auch schwer festzustellen. Die Spanne bei den Auslegern geht von 60 bis 95 nach Christus. Die Verfasserschaft erklärt sich aber aus den starken, übereinstimmenden und frühesten Kirchenzeugnissen. Johannes schreibt als der Verfasser, welcher den Lesern bekannt ist und bei denen seine apostolische Autorität akzeptiert ist. Die Wortwahl in Vers 12, liebe Kinder, drückt aus, hier schreibt ein Vater im Glauben an seine geliebte Leserschaft. Johannes ermahnt die Gemeinde, nicht den damaligen Irrlehren zum Opfer zu fallen. Johannes schreibt den Gemeinden damals einen Brief in Liebe, aber frei von Toleranz. Damit könnte man heute schon reichlich anecken. Es geht ihm nicht um Einheit um jeden Preis. Im Gegenteil, er benennt, wo Trennung auch angesagt ist. A, bei dem Antichristen, er bezeichnet damit Menschen, welche sich von der Gemeinde abgewandt und gegen Christus gestellt haben, lesen wir im Kapitel 2, Vers 18. B, bei falschen Propheten würde Johannes eher für Trennung stehen, bei falscher Lehre, das lesen wir im Kapitel 4, Vers 1. Und Johannes fordert auf: Prüfet die Geister, schaut auf den Ursprung, Kapitel 4, 1 bis 6. Ein Satz zur damaligen Gemeindesituation von John MacArthur ging mir in diesem Zusammenhang nach. Er kommentiert: Anstatt der göttlichen Offenbarung, die der Richter der Gedanken der Menschen ist, richteten die menschlichen Vorstellungen Gottes Offenbarungen. Ich dachte, es ist damals wie heute immer noch das Gleiche. Auch heute kursieren so manche falsche Vorstellungen über Gott, den Herrn Jesus, den Heiligen Geist und das irrtumslose Wort des dreieinigen Heiligen Gottes. Allzu oft ist aber von solchen Gedankengut eben nicht der Ursprung in Gottes Wort zu suchen, sondern in unseren philosophischen, hausgemachten Überlegungen und Gedankengängen. Doch die Bibel kennt nur den einen heiligen, gerechten Gott. Sie zeigt nur den einen Weg in den Himmel, den Weg über das blutige Opfer, welches Jesus Christus, unser Heiland, auf Golgatha war. Ob uns das nun gefällt oder nicht. Nur von Jesus kommt Rettung. Unsere menschlichen Vorstellungen, wie Gott ist oder gefälligst zu sein hat, pflastern den Weg zur Hölle. Deshalb greift Johannes zur Feder und schreibt dieses: Passt auf, Vorsicht! Wie ein Vater spricht er seine Sprösslinge an. Liebe Kindlein, übersetzt Martin Luther. Er verwendet hier diese Koseform Kindlein. Johannes verwendet im Griechischen Technia im übertragenen Sinn für die ganze Gemeinde. Zum Kontext kurz noch: Unser heutiger Predigttext ist eingebettet in die Aufforderung zur Bruderliebe. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und durch ihn kommt niemand zu Fall. Und auf der anderen Seite eingebettet in: Habt nicht lieb die Welt. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Lassen Sie uns hören auf 1. Johannes 2, 12 bis 14. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Über drei Dinge will Johannes in diesen drei Versen auch zu uns reden. Erstens der Sündenerlass, zweitens die Erkenntnis Gottes und drittens die Abkehr vom Satan. Erstens der Sündenerlass: Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Liebe Lichtenauer, euch sind eure Sünden vergeben. Würden Sie dem zustimmen oder würden Sie Einschränkungen vornehmen? Würden Sie die eine oder andere Person ausklammern? Ist der oder die wirklich ein Kind Gottes? Schnell sind wir da dabei. Braucht es da noch ein bisschen bei der oder bei dem? Hat sich da Johannes etwas weit aus dem Fenster gelehnt? Garantiert nein, das hat er nicht. Es geht hier nicht um Glaubensfortschritte, um Frömmigkeitsstile oder unsere Vollkommenheit bzw. unser Wachstum im Glauben. Es geht um die Basis, um das Fundament. Dieses Fundament hat der Herr Jesus auf dem Hügel Golgatha vor den Toren Jerusalems gelegt. Dort hat er die Brücke, die Verbindung zu Gott Vater, welche ganz am Anfang in der Bibel im Paradies zerstört wurde, durch die Sünde wieder in Ordnung gebracht. Er hat sein Kreuz getragen und über den Abgrund meiner und ihrer Sünde gelegt. Die Sünde ist gesühnt und damit der Weg zu Gott, Vater, wieder frei. Nicht irgendwann, nicht vielleicht, nicht bei Gegenleistung, es ist geschehen. Die Sünden sind vergeben. Dieser Sündenerlass hat nichts mit unserem Handeln, sondern nur mit dem Handeln Gottes zu tun. Gott Vater hat seit dem Sündenfall diesen Sündenerlass vorbereitet. Sündenvergebung geht immer von Gott aus, durch unseren Herrn Jesus Christus. Vergebung, Entschuldung ist immer Gnadengewähr eines anderen, auch im normalen Leben. Keiner kann sich die eigenen Sünden vergeben. So auch hier, Vergebung gewährt Jesus Christus. Johannes der Täufer beschreibt ihn so: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Jesus macht als Lamm Gottes unsere Schuld zu der seinen. Sein Leidensweg begann zu Weihnachten im Stall von Bethlehem und erlitt später als Mensch gewordener Sohn Gottes den Kreuzestod, ausgeführt durch die Römer, verachtet von seinen Landsleuten, sühnte er unsere Sünden mit seinem Blut. Durch sein Blut hat der Herr Jesus unseren Schuldschein zerrissen. Und seitdem sind wir begnadigte Sünder. Und wenn Sie jetzt fragen, warum macht Jesus das? Weil er uns liebt. Und er ist der Einzige mit der Kompetenz zur Sündenvergebung in der irdischen und himmlischen Welt. Durch seinen Gehorsam Gott gegenüber für seinen Tod am Kreuz hat ihn Gott Vater erhöht, den Namen, der Namen gegeben. Paulus schreibt an die Philipper: Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihn dem Namen gegeben, der über alle Namen ist. Der Name Jesus macht's. Um Christi willen will uns der Heilige Gott vergeben. Wir werden zu seinen Kindern. Jesus hat den Zorn Gottes gestillt. Ja, und deshalb dürfen wir Gottes Liebe feiern und jeden Tag neu erleben. Es ist nicht unser Verdienst, sondern der des Herrn Jesu, um seines Namens willen. Der Schreiber des Hebräerbriefs betont: Jesus ist der Abglanz von Gottes Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Jesus hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Dieses Setzen hat etwas mit seiner Majestät und Würde zu tun. Zwei Dinge: erstens, der Sohn Gottes darf sich im Himmel setzen, und zweitens, nicht irgendwohin, sondern zur Rechten Gottes. Das ist nicht so ein schwärmerischer Anflug des Hebräerbriefschreibers. Der Herr Jesus selbst hat es in Matthäus 25, 31 gesagt: Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit. Die Offenbarung folgt dem und beschreibt das Gericht so: Und ich sah einen großen weißen Thron, und der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron. Jesus, der Souverän, der Sohn Gottes, als Richter sitzt und die zu Richtenden stehen. Und das, weil er eben für unseren Schuldenerlass am Kreuz gestorben ist und begraben wurde. Er war dem Vater gehorsam. Deshalb hat Gott ihn dann auch auferweckt. Er ist auferstanden und in den Himmel gefahren. Und deshalb kann er als Sohn Gottes denen, welche er kennt, im Gericht Gnade zusprechen, die Sünden erlassen. Schuldenerlass, die Überwindung der Trennung von Gott, lässt sich nur in Jesu Namen haben. Dieser Freispruch bedarf die bedingungslose Annahme der Vergebung, das dankbare Annehmen der Erlösung. Es bedarf das Ja-Sagen zu Jesus. Haben Sie das getan? Wissen Sie um den Sündenerlass durch Jesus? Das Angebot steht, wie Johannes schreibt: Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind. Ohne die Annahme des Herrn Jesus ist die Konsequenz ewige Verdammnis, ewiges Getrenntsein von Gott, das ist die Hölle. Ohne Jesus gibt es diesen Sündenerlass nicht, nirgendwo und niemals. Jesus reicht ihnen die Hand, Einschlagen muss aber jeder selbst. Ist uns das groß geworden? Deswegen feiern wir Gottesdienst, deswegen freuen wir uns über dieses Gebäude hier, dieses Wohnzimmer der Gemeinde. Wir freuen uns, hier von Jesus zu hören, ein Wohnzimmer zu haben, in dem die Bibel auf dem Tisch liegt. Aus diesem Wohnzimmer heraus starten wir aber, um von unserer Hoffnung zu reden. Sagen unseren Mitmenschen, was uns im Alltag Geborgenheit gibt. Jesus. Zweitens die Erkenntnis Gottes. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr habt erkannt, der von Anfang an ist. Ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Johannes spricht hier die Väter im Glauben an. Väter sind ja oft etwas abgeklärter und nachdenklicher. Mein Vater hat mir irgendwann einmal gesagt, als ich schäumend nach Hause kam, Andreas, schlaf erst einmal darüber und wenn du dann morgen immer noch der Meinung bist, dann reagiere. Hat mir bis heute oft geholfen und ich muss ehrlich sagen, auch vor manchen bewahrt. Johannes schreibt hier denen, welche schon einiges erlebt haben mit ihrem Gott. Wir werden, glaube ich, Gottes Größe hier auf dieser Erde nie vollständig erkennen können. Das wird erst im Himmel passieren. Aber die Erkenntnis Gottes beginnt in diesem Leben. James Anil Baker schreibt in seinem Buch Gott erkennen. Gott zu erkennen ist eine Sache der persönlichen Gemeinschaft. Gottes Erkenntnis ist eine Frage des persönlichen Engagements. Gott zu erkennen ist eine Frage der Gnade. Johannes schreibt an die Leute, die Väter, welche eine persönliche Gemeinschaft zu Gott haben. Ja, wenn ich von jemand ehrlich behaupte, ihn zu kennen, dann muss ich eine Verbindung zu demjenigen haben. Sonst kenne ich ihn eben nicht. Ich werde Fehleinschätzungen treffen und spätestens in Krisensituationen an der Reaktion des anderen zweifeln oder zumindest überrascht sein. In unserer Jugend, da gab es so ein Spiel, wo die Partner von Paaren unabhängig voneinander Fragen beantworten mussten. Ich weiß, dass damals meine Freundin, Verlobte, heute meine Frau und ich da so eine relativ große Schnittmenge hatten. Wir wussten zu diesem Zeitpunkt schon recht genau, wie wir so gegenseitig ticken und wie wir uns ein gemeinsames Leben vorstellten. Das kam aber eben nicht darum, dadurch, dass wir so integer waren, sondern wir haben über verschiedene Themen, Glauben, Kindererziehung, Geld geredet. Wir hatten Vorstellungen, wie wir uns eine gemeinsame Beziehung gestalten wollen. Und genauso braucht es eine persönliche Beziehung und Gemeinschaft mit Gott. Ich muss mit Gott reden, um ihn kennenzulernen. Ich muss in der Bibel lesen. Und dazu braucht es das von James Alpeger erwähnte Engagement. Ich kann nicht Gott einen alten Mann sein lassen und erwarten, dass ich ihn kennenlerne. Ich muss Zeit mit Gott verbringen, das Gebet pflegen, mit Gott reden. Sein Wort, die Bibel studieren, mir auch Rat, gegebenenfalls verschiedenen guten Büchern holen. Gott erkennen, dieses Buch hat mir die Eigenschaften Gottes um vieles näher gebracht. Das ist jetzt nicht nur der Werbeblock, sondern ich muss es ehrlich sagen, ich habe dort viel auch rot angestrichen und ich durfte über dem Lesen dieses Buches erkennen, es ist nicht mein Verdienst, sondern es ist Gnade. Erkenntnis Gottes ist unverdiente Gnade. Gott lässt sich erkennen, Gott offenbart sich. Die Initiative geht dabei immer von Gott aus. Immer wieder lesen wir in der Bibel davon. Im Alten Testament sagt Gott zu Jeremia: Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitet hatte und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest. Initiative Gottes. Im Neuen Testament schreibt Lukas allein im 2. Kapitel in der Apostelgeschichte 2-mal von der Initiative Gottes. Und in diesen Tagen wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Und ein paar Verse weiter: Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Gerettete fügt er zur Gemeinde hinzu, Initiative Gottes. Aus Liebe hat er auch uns in die Gemeinde gestellt. Initiative Gottes, nicht unsere. Erkenntnis Gottes öffnet mir die Augen für die Größe der Liebe Gottes. Gott weiß, dass ich Vergebung nötig habe. Diese ist aber ohne Jesus, den Sohn Gottes, nicht zu haben. Ewiges Leben ist Gottes Geschenk. Dieses Geschenk ist ohne den Herrn Jesus, den Sohn Gottes, nicht zu erhalten. Haben Sie erkannt, dass Gott Sie kennt und genau deshalb in Jesus den Weg in den Himmel freigemacht hat? Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott resettet in Jesus unsere sündige Welt. Zu geretteten Leuten, Vätern im Glauben, spricht Johannes: Ich schreibe euch Vätern, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Der unveränderliche Gott ist immer noch der Gott, welcher seine Schöpfung wie am Anfang liebt. Er will immer noch wie am Anfang die Nähe zu seinen Geschöpfen. Gott gebe uns, dass wir in ihm seine Unveränderlichkeit erkennen. In allem, was auf dieser Welt heutzutage auch drunter und drüber geht, unser Gott ist und bleibt der Gott, welcher das Sagen behält. Punkt. Drittens, die Abkehr vom Satan. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Wir dürfen hören, dass Johannes mit seinen Zöglingen zufrieden ist. Für Väter und Mütter ist es etwas Tolles, wenn sie erkennen, ihre Kinder werden Pflücke und kommen zurecht. Es erklärt uns als Väter und Mütter, auch wenn wir das eine oder andere falsch gemacht haben, dennoch konnten wir den Kindern einiges mit auf den Weg geben. Johannes freut sich, dass die Jungen das ganz Entscheidende mit auf den Weg bekommen haben, den Herrn Jesus, denn ihr habt den Bösen überwunden. Wer den Bösen, den Satan überwinden will, braucht Jesus. Jesus muss in unserem Herzen vor Anker gehen. Das Wort Gottes muss unser Denken und Handeln bestimmen. Etwas gut sein, moralisch als guter Mensch durchs Leben gehen, reicht nicht. Und meistens gelingt es ja auch nicht. Spätestens am Ende des Lebens bildet sich da ein Vakuum. Was hatte das für einen Sinn? Wo gehe ich hin? Der Weg zum Himmel ist nicht mit unserer moralischen Gerechtigkeit, unserem Gutsein gepflastert. Genau das redet uns der Satan immer wieder ein. Der Weg zum Himmel ist der Herr Jesus. Ich bin der Weg, sagt er selbst. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Die unveränderliche Wahrheit auf unserem Lebensweg ist der Herr Jesus. Nur er ist berechtigt, die Himmeltür zu öffnen. Dagegen kämpft natürlich der Satan an. Er suggeriert, dass es mehrere Wege in den Himmel gibt. Er gibt sich fromm, er benutzt Religionen, die wollen alle einen Weg in den Himmel vorweisen. Immer einen Weg, aber wenn wir das beobachten, mit Unsicherheiten, mit Anstrengungen und Eventualitäten von Seiten ihres Gottes. Nicht unser Herr. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn du Jesus im Herzen hast, kommst du in den Himmel. Definitiv, ohne Wenn und Aber, zu 100%. Kennen Sie diese Heilsgewissheit? Oder ist Heilsgewissheit nur so ein abgelegter alter Begriff für Sie? Johannes wusste darum, er war sich sicher. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen, denn ihr habt den Bösen überwunden. In Vers 14 fasst er das alles dann noch einmal zusammen. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. In der Wiederholung, in dem Zusatz, verwendet er einen Zusatz. Bei den jungen Männern und das Wort Gottes bleibt in euch. Ihr habt den Satan besiegt, womit? Mit dem Wort Gottes. Johannes nennt noch einmal explizit die Ausrüstung der Christen, das Wort Gottes. Wo das dem Satan entgegengehalten wird, dort flieht er. So seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Haben Sie dem Satan mit dem Wort Gottes die Tür gewiesen und Jesus ins Herz eingelassen? Ihr Herz dem Herrn Jesus geweiht? Darf unser lieber Herr selbst mit uns reden durch sein heiliges Wort und wir wiederum mit ihm reden durch Gebet und Lobgesang, wie Luther in Torgau sagte? Wenn nicht, tun Sie es noch heute. Vertrödeln Sie keine wertvolle Zeit. Und dann wird der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, unsere Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus.